Deutschlandfunk Kultur Interview.
Um an harte Devisen, an Westmark vor allem, an Dollar, vielleicht auch mal an Franken oder Pfund zu kommen, da hat die DDR unter anderem auch Kulturgüter verkauft. Das wäre ohne Unterstützung des Ministeriums für Staatssicherheit nicht möglich gewesen. Und deshalb haben Mitarbeiter des Stasi-Unterlagenarchivs nach Hinweisen auf solche Vorgänge gesucht. Und sie werden unter anderem heute, sie haben das schon eine ganze Weile intensiv getan, unter anderem heute in einem Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung in der Außenstelle Frankfurt-Oder ihre Ergebnisse vorstellen. Ein Vortrag, den Ralf Blum und Arno Polzin halten werden. Die beiden haben nämlich diese Arbeit erledigt, diese Suche in den Stasi-Unterlagen. Arno Polzin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Vermittlung und Forschung bei der Unterlagenbehörde. Schönen guten Morgen, Herr Polzin.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Wenn ich das jetzt hätte tun sollen und Sie hätten mir Zugriff auf sämtliche Unterlagen gewährt, wäre ich natürlich völlig hilflos gewesen, weil ich gar nicht wüsste, wie man das macht. Wie haben Sie es denn gemacht und nach welchen Stichwörtern haben Sie gesucht?
Naja, wir müssen unterscheiden, dass die Akten der Stadtsicherheit im Wesentlichen einerseits nach Personen zugriffsfähig sind und nur in einem kleineren Teil nach Sachakten zu durchforsten sind. Insofern braucht man entweder Kenntnis von den involvierten Personen, also deren Namen und Geburtsdaten, oder andersrum, in den Sachakten lassen sich über Stichwortsuchen nach Enteignung, nach Antiquitäten, nach Gemälden, nach Sammlungen bestimmte Treffer finden.
Was heißt das konkret? Also geben Sie dann Stichwort ein wie Biedermeier-Möbel oder irgendeinen Namen eines Künstlers?
Ja, bei den Künstlernamen wird es richtig schwierig, weil die Erfassung in den Akten der Staatssicherheit da relativ ungenau ist. Ansonsten sind es wirklich die Stichworte Sammlungen, Münzen, Antiquitäten, Biedermeier, Rokoko und vielleicht noch mit den Stichworten ergänzt, die das staatliche Handeln illustrieren, Beschlagnahme, Enteignung, Verfahren, Steuern und dergleichen. Der Vorteil in der Sachaktenrecherche liegt darin, dass wir das in unserer jahrzehntelangen Tätigkeit inzwischen schon weitgehend digitalisiert haben. Wir können da also tatsächlich elektronisch suchen. Bei den personenbezogenen Recherchen ist vieles noch tatsächlich mit der klassischen Handkartei verbunden, über die Personenkartei in die Signaturen dann reinzugehen und dann in den Akten zu sehen, was es tatsächlich an Informationen überliefert.
Sie haben jetzt schon ein paar Stichworte genannt, aber ich würde gerne genauer wissen, wie die Stasi denn damals die Menschen, ich sag's mal sehr euphemistisch, motiviert hat, ihre Kulturgüter abzugeben.
Ja, im Wesentlichen kann man das mit dem Begriff Steuerverfahren erklären. Wenn der Staat Kenntnis hatte, dass private Personen umfangreiche Sammlungen von Möbeln, Antiquitäten, Bildern und dergleichen hatte, dann hat man mitunter einen dreifachen Steuervorwurf erhoben. Zum einen wurde Vermögenssteuer eingefordert, weil man die Sammlungen entsprechend hoch taxiert hat. War der Besitz aus familiären Gründen vielleicht schon über Generationen angesammelt, wurde auch noch Erbschaftssteuer erhoben. Und wenn bei Sammlungen gelegentlich auch noch Austausch mit anderen Sammlern erfolgte, dann wurde prompt auch noch Gewerbesteuer erhoben, sodass dann schnell sechs- oder gar siebenstellige Steuerschadenssummen sich addiert haben. Und um die einzutreiben, sind die Sammler dann genötigt worden, die Sammlungen praktisch dem Staat anzubieten.
Haben Sie eigentlich durch Ihre Recherchen in Unterlagen irgendeine grobe Übersicht, wie viele Fälle es da gegeben hat im Laufe der Jahrzehnte?
Nein, können wir gar nicht sagen, weil wir doch noch viel zu viel von Zufällen abhängig sind, was die Recherchemöglichkeiten betrifft. Und dann kommt dazu, dass die Stadtsicherheit ja nur ein Akteur in dem ganzen Verfahren war. Die eigentliche Hoheit lag vielmehr bei den sogenannten Finanzorganen, also den Steuerbehörden, zum Teil auch dem Zoll. Und bei der Aktenlage der Stadtsicherheit finden wir dann oft nur Durchschläge, Kopien und Zeitschriften von den verfahrensbegleitenden Dokumenten.
Aber wie wurden denn diese Gegenstände, diese Sammlungen oder Einzelgegenstände dann tatsächlich verkauft? Weil es ging ja am Ende doch, glaube ich, darum, an Devisen zu kommen mit diesen Dingen.
Ja, sicher. Das war das übergeordnete Interesse des Staates an Westgeld. Und wenn denn der staatliche Zugriff erfolgt ist und womöglich dann eine behördliche Entscheidung über die angebliche Rechtsmäßigkeit der Beschlagnahme ergangen ist, dann sind diese Gegenstände in die Handelsstrukturen integriert worden, die in der Regel nach West-Berlin, Westdeutschland oder noch weiter ins Ausland aufgebaut waren. Da gab es einerseits in den 80er Jahren dann schon etablierte Handelsketten. Andererseits ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon bekannt geworden, dass es im Norden von Berlin in Mühlenbeck ein von der Stadtsicherheit organisiertes Lager gab, wo auch ein Verkaufsraum eingerichtet war, in den einerseits westliche Händler mit ihren LKWs vorfahren konnten. Andererseits sind in den Interhotels in der DDR, also speziell in Ost-Berlin, auch Faltblätter, Flyer, Prospekte ausgelegt worden, wo auf diese Einkaufsmöglichkeit hingewiesen worden ist. Und diese renommierteren Hotels haben sogar einen Transfershuttle vom Hotel nach Mühlenbeck und zurück organisiert, wenn kaufkräftige Interessenlagen vorhanden waren.
Das ist wirklich wahr. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Das habe ich schon mal gehört. Ich habe es ein bisschen anders gehört. Es hätte einen Shuttle-Service gegeben von irgendwelchen Intershops in Ost-Berlin raus nach Mühlenbeck. Also im Prinzip stimmt das. Das ist nicht nur ein Mythos.
Von den Intershops höre ich so zum ersten Mal, aber die Variante mit den Hotels, die kann ich bestätigen. Wir haben in den Unterlagen einen solchen Prospekt gefunden und da ist dann eben auch die Option des Transports nach Mühlenbeck mit angesprochen gewesen.
Ihre Aufgabe, also die Aufgabe Ihres Kollegen Rolf Blum und Ihre, bestand ja nun darin tatsächlich, wie Sie das zum Teil auch schon beschrieben haben, die Unterlagen der Stasi zu durchforsten nach Hinweisen auf solche Vorgänge. Aber was man sich natürlich fragt, wenn jetzt die damaligen ursprünglichen Besitzer dieser Kulturgüter noch leben oder wenn es unmittelbare Nachfahren gibt, die jetzt leben, haben die eigentlich irgendeine Chance, ihre Gegenstände wieder zurückzubekommen?
Da würde ich jetzt wenig Optimismus verbreiten wollen, muss auch einschränkend darauf hinweisen, dass wir wirklich nur dieses kleine Segment der Akten der Stadtsicherheit beleuchtet haben. Das war ein Kooperationsprojekt für das in Magdeburg ansässige Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste. Dort wird versucht, einen größeren Überblick zu erlangen über die Aktenlagen, nicht nur bei uns, sondern auch in den Räten der Kreise, der Städte, der Bezirke, bei den Museen und dergleichen. Insofern würde ich eventuell Interessierte dann auch eher dahin verweisen, dass Auskünfte über dieses Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg eher zu erwarten sind.
Wer aber noch mehr wissen will über diese Recherche und das, was daraus erstmal entstanden ist, der kann heute nach Frankfurt an der Oder fahren. In der dortigen Außenstelle des Stasi-Unterlagenarchivs gibt es im Rahmen des Abends im Archiv, der eigentlich schon um 16 Uhr beginnt, auch einen Vortrag, den Arno Polzin mithalten wird. Arno Polzin vom Stasi-Unterlagenarchiv. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.